Na, früher war ich mehr getrieben. Oder früher dachte ich mehr so, ich muss allen gefallen, ich muss da irgendwo reinpassen. Früher habe ich versucht, das allen eher recht zu machen. Und jetzt ist irgendwie so, jetzt merke ich, wenn ich es mir selber recht mache, dann ist es für den Gegenüber auch recht.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut. Vor mittlerweile fast 20 Jahren durfte ich 2 Songs zu ihrem Doppel-Platin-Album Schwarz-Weiß beitragen und danach gemeinsam in Songwriting und Studio-Sessions eine so eigenständige und authentische Künstlerin kennenlernen. Nannte man das damals eigentlich schon so? Ihr wisst schon. Christina Stürmer war nach einem spektakulären Karrierestart irgendwie nie wirklich weg, aber feierte mit ihrem 2013er Album Ich höre auf mein Herz fast so etwas wie ihren 2. Karrierefrühling. Und vermutlich ist dieser Albumtitel einfach auch inhaltlich genau der Grund, warum ich Christina Stürmer in diesem Gespräch so ausgeglichen, reflektiert und nach eigener Aussage auch total in ihrer Mitte erleben durfte. Soeben hat sie als erste deutschsprachige Künstlerin ein MTV Unplugged-Album veröffentlicht, was sie in diesem Jahr standesgemäß mit einer sehr erfolgreichen Tour und ihrer Band auf die Bühne bringt und das Publikum musikalisch und energetisch teilhaben lässt an ihrer persönlichen und künstlerischen Entwicklung der letzten Jahre. Wie hat sich ihre Sicht auf das Musikgeschäft und ihre Rolle in der Öffentlichkeit verändert, nachdem sie 2002 quasi über Nacht zum wohl größten weiblichen Popstar Österreichs wurde und in kürzester Zeit lernen durfte, mit dem damit einhergehenden kreativen und medialen Druck umzugehen? Wir sprechen über spirituelle Routinen, die Freiheit, aber auch Verpflichtungen, die ihr eigenes Label und natürlich ihre Rolle als zweifache Mutter mit sich bringt und wie sie ihren Platz in der digitalen Musikwelt und Social Media gefunden hat. Ich werde verrückt. Ich glaube, wir haben uns 15 Jahre nicht gesprochen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und es ehrt mich sehr, dass am letzten Tag des ersten Tourblocks der MTV Unplugged Tour, wenn ich da auch richtig informiert bin, ich mit Christina hier heute über das Internet verbunden bin. Und ich freue mich total. Hallo Christina.
Hallo Jan. Ich freue mich auch. Wie ich die Anfrage bekommen habe, habe ich mir gedacht, der Jan, Ewigkeiten nicht gehört. Nicht gesehen, Wahnsinn, ne? Ich verfolge dich natürlich auf Instagram und Co.
Nein.
Aber trotzdem, wir haben Ewigkeiten nicht gesehen, ja.
Ja, ich verfolge dich natürlich auch und manchmal ist das halt so. Das Leben hat ja auch, ich bin natürlich auch in so ein Alter gekommen, ne? Da kommst du auch noch hin.
Naja.
Da verändern sich die Sachen dann auch noch mal so ein bisschen. Man ist halt nicht mehr so beweglich und man ist nicht mehr so viel unterwegs und so weiter. Ne? Man wird halt alt, das, wie gesagt, da hast du noch ein bisschen Zeit. Aber ja, ich habe natürlich jetzt dich schon so länger auf meiner Liste gehabt, dachte, oh Gott, wann traue ich mich endlich mal zu fragen, ob du Lust hast, in den Podcast zu kommen. Und als ich dann natürlich sah, okay, jetzt geht's richtig los, MTV Unplugged, und natürlich auch wahrscheinlich viel passiert. Ich habe ein bisschen recherchiert, was du gemacht hast. Das ist natürlich Social Media beobachten ist das eine, aber mal so ein bisschen wieder so fundierter zu recherchieren, wie sind denn eigentlich die letzten Jahre so gelaufen, war auch sehr interessant. Weil irgendwie denkt man ja, man folgt jemandem auf Social Media und weiß eigentlich so, was da so gerade so los ist. Ist da mehr Musik? Ist da mehr so Hintergrund? Ist da so dies? Aber eigentlich war es schön, mal wieder so ein bisschen wie ein Journalist ein wenig zu recherchieren. Wie ist das Leben so gerade auf Tour und überhaupt?
Turbulent, würde ich sagen, oder aufregend. Turbulent eigentlich gar nicht. Aber doch aufregend, weil eben alles anders ist zu früher. Also früher war es ja so, Olli und ich, wir sind in den Nightliner eingestiegen und sind halt losgetourt und hatten Spaß, waren gemeinsam auf der Bühne und das eigentlich seit 21 Jahren. Und jetzt waren ja 5 Jahre Pause. Also 2019 war man das letzte Mal unterwegs. Und jetzt sind wir eben wieder auf Touren. Das macht zwar richtig Spaß, aber ich bin halt jetzt voll alleine. Meine ganze Familie ist zu Hause und das ist so ein bisschen komisch irgendwie. Also tatsächlich eben gar nicht so dieses, wenn Oliver nicht die Gitarre spielt auf der Bühne, weil da ist alles fein. Da spielt jetzt der Bären für dieses Jahr und das ist alles super, aber so an Off-Days, da knicke ich immer so ein bisschen zusammen. Aber so prinzipiell, so groß im Ganzen, das Leben meint es sehr, sehr gut mit mir. Also wirklich sehr gut, mir geht's super. Und ich habe irgendwie die letzten Jahre gelernt, dass ich mehr auf mich selber schaue, wie als auf andere. Also auf die schaue ich natürlich auch, aber früher war das eher so umgekehrt. Da habe ich immer gedacht, so, okay, ich muss schauen, dass allen rundherum gut geht, dann geht's mir auch gut. Aber ich bin schlauer geworden, ist es eher umgekehrt der Fall.
Ja, sehr weise. Ja. Sag mal, weil ich habe irgendein Interview gesehen, da sagtest du, ach, ich bin gerade total in meiner Mitte.
Mhm.
Und das sagtest du auf eine Art, wo ich auch gesagt habe, da fragt man gar nicht nach, ist das wirklich so, ja. Sondern das hast du total ausgestrahlt und strahlst es auch jetzt für mich aus. Was brauchst du dafür? Was tust du ganz aktiv? Auch in solchen Phasen, wo du sagst, ey, ich vermisse gerade meine Familie.
Mhm.
Ich weiß, heute Abend ist wieder die Hütte voll und ja, es geht, also es ist eine Tour.
Ja.
Was tust du ganz aktiv für dich jetzt gerade?
Ja, also ich kenne das ja von anderen Kollegen, die, oder auch jetzt, ich merke es jetzt bei der Band, die müssen sich immer so auf, nicht aufputschen, aber die, das ist so immer so mehr Spannung am Tag und ich bin genau das Gegenteil. Ich muss mich zurückziehen, ich bin dann echt gerne so alleine. Wir sind ja jetzt gerade mit dem Nightliner unterwegs und ich habe so meine Shakti Matte dabei, das ist so wie so ein Nagelbett, so eine kleine Matte, wo so Stacheln dran sind. Und da lege ich mich, also so gut es geht, fast jeden Tag drauf für 30 Minuten, meditiere und versuche quasi runterzukommen und auch Ruhe einfach allgemein zu bewahren. Und ich merke auch dadurch, dass ich auf der Bühne nie angespannt bin. Ich freue mich immer und klar ist da Adrenalin da, aber es ist nie, selbst wenn ich mich versinge, ich bin eigentlich immer tiefenentspannt und das ist eigentlich gerade das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich eben, ich hab gerade keine Angst, dass was schief geht und das hatte ich früher immer.
Ah, okay. Ganz am Anfang deiner Karriere, mittendrin, wie hat sich das verändert? Ich meine, wir reden von 2002, so ein bisschen auch so ein Kickstart ins Musikbusiness, ins Popstar-Business und seitdem in irgendeiner Weise auch wahrscheinlich so eine der Musikinstitution mittlerweile. Das klingt immer so alt, aber verstehe mich nicht falsch. Ja. Aber das ist irgendwie so, ne? Kannst du wahrscheinlich in Österreich jeden fragen und in Deutschland natürlich auch. Sag mal, wie ist das verlaufen? Wir reden jetzt von 22 Jahren.
Mhm.
Was deine Ausgeglichenheit, was so auch diese Sinnfrage und du weißt schon, was ich meine.
Ja.
Wie hat sich das verändert?
Früher war ich mehr getrieben oder früher dachte ich mehr so, ich muss allen gefallen, ich muss da irgendwo reinpassen. Früher habe ich versucht, das allen eher recht zu machen und jetzt ist irgendwie so, jetzt merke ich, wenn ich es mir selber recht mache, dann ist es für den Gegenüber auch recht. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach so, dann strahlt man das auch aus. Und auch wenn man mal Nein sagt, weil man sich da unwohl fühlt, dann ist es eigentlich auch okay. Und das war früher nicht so. Das war halt direkt nach dieser Castingshow, wo ich mitgemacht habe. Weiß ich nicht, das ist ja auch so fast so ein bisschen eingetrichtert worden, dass man gefallen muss. Und das ist eigentlich ein kompletter Schwachsinn.
Ja, du sagst es. Ich habe gestern ganz interessant mit einem Freund von mir, der eine ganze Zeit jetzt in einem buddhistischen Kloster verbracht hat, der sagte, du musst halt einfach, du musst dein Nein kennen, um ein Ja wirklich ernst zu meinen. Also du hast wirklich, dein Ja ist nur dann mit jeder Zelle und mit allem, was du bist, echt, wenn du auch ein Nein verstehst innerlich, beziehungsweise es einfach auch leben
kannst. Ja, das ist total spannend. Ich war so kurz vor der Aufzeichnung, also zu dem MTV Unplugged, war ich das erste Mal in meinem Leben bei so einer Kinesiologin. Und ich stehe ja so ein bisschen auf so, was viele Leute sagen dann, das ist Hokuspokus, aber ich liebe das ja.
Du bist ein spiritueller Mensch, sagen wir es so.
Und ich lag da so.
Sehr gut.
Auf der Pritsche von ihr und da sagte sie zu mir, ich soll mal Ja sagen und eben einmal Nein sagen. Das habe ich getan, weil ich mir gedacht habe, okay, ja, ja. Und dann sagt sie, na, das meinst du jetzt nicht ernst. Und ich dachte so, what? Hokus pokus, aber geil. Und das erinnert mich jetzt gerade an das, was du gesagt hast. Das ist schon, genau, wenn man,
ja.
Genau.
Hat sich das langsam in dein Leben eingeschlichen oder warst du immer schon? Also ich sagte es gerade so, die Spirituelle, also es ist im Moment so ein bisschen das Ding, jeder beschäftigt sich damit und Meditation ist ein Thema, Mental Health in der Musikbranche, in der Kreativbranche oder generell natürlich.
Wird immer mehr,
Thema,
gell?
Gott sei Dank ist das so. Genau, und trotzdem versuchen es viele natürlich immer so ein bisschen zu werten. Ist das jetzt esoterisch? Ist das Hokuspokus? Ist das spirituell? Ist das muss das Business heute sogar so ein bisschen sehr bewusst sein, damit man das überhaupt aushält, die ganze Form dessen, was so auf einen einprasselt, gerade wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit steht. Kam das so, hast du das bewusst ausgesucht oder ist das etwas, was sich so was sich so in dein Leben eingepflegt hat?
Bewusst habe ich das eigentlich nicht ausgesucht. Das kam eigentlich eher. Ich kann mich aber auch gar nicht mehr erinnern, wann. Also das hat sich so reingeschlichen. Also ich hatte ja gerade eben zu Beginn, ging alles sehr schnell. Und dann hatte ich ja 2006 war das. Also die einen nennen es Burnout, die anderen nennen es einfach Erschöpfung. Aber da war es mir einfach zu viel. Ich war echt sehr nah am Wasser gebaut. Ich war sehr hochemotional und bei einer Mini-Kleinigkeit habe ich schon zu weinen begonnen oder hatte ständig irgendwie so Schnupfen und Husten. Also war einfach immer so dauerangeschlagen. Und habe dann auch spannenderweise von einem auf den anderen Tag total schlecht gesehen. Also meine Augen waren einfach so gar nicht, also voll unscharf und so. Und bin ich zum Augenarzt gegangen und der meinte so, das kann nicht sein, dass ich jemals gut gesehen habe, weil ich habe ja eine Hornhautverkrümmung und das geht gar nicht. Und ich so, hä? Aber ich habe super scharf gesehen. Dann habe ich eine Brille verschrieben bekommen und alles Mögliche, tatata. Dann bin ich in Urlaub gefahren, damals für 2 Wochen. Einen Flieger gesetzt und mitten in der Winterzeit mal echt so einen super Luxusurlaub und habe einfach nichts gemacht. Nicht in den Laptop geschaut, keine Mails, kein Management und so. Und spannenderweise war dann nach diesen 2 Wochen Urlaub wieder 100%ige Sehfähigkeit. Und also da habe ich dann so das erste Mal gemerkt, oh, wow, was so Stress und so eigentlich mit einem machen kann. Und wie wichtig
es ist.
Wie
ganzheitlich das ist, ne? Wie alles zusammenhängt irgendwie.
Ja, voll. Also wo der ganze Körper, da ist ja, drehst eine Schraube und dann dreht sich irgendwas hier im Körper. Und das ist schon, da habe ich zum ersten Mal bemerkt, ey, Moment einmal, ich sollte auch ein bisschen auf mich selber schauen und da irgendwie dran ein bisschen arbeiten. Und dann bin ich zum ersten Mal in so ein, ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll. Ich nenne sie immer, ich gehe zu einer Energiearbeiterin, nenne es Therapie, ja, einmal im Monat, 2 Stunden, alles von der Seele labern, was so los ist, was einen beschäftigt und so weiter oder wo man einfach, wo es gerade drückt. Ja. Und das hilft mir total. Und so hat das ein bisschen angefangen und dann bin ich immer mehr so, habe ich Scherzo gemacht und ich merke einfach, umso öfter ich mich mit mir selber beschäftige, sei es eben meditieren, zur Ruhe kommen, vielleicht auch nur, wenn es echt mal viel los ist, nur mal 5 Minuten hinsetzen alleine und einfach tief ein- und ausatmen. Das hat mir auch so in der Arbeit, die man halt so als der Schwangere hat mit der Hebamme, immer dieses, ein tiefer Atemzug für Mutter und Kind, also das mache ich heute noch. Und ich finde, einmal tief ein- und ausatmen, das schafft jeder. Und das, auch wenn es jetzt lächerlich klingt für viele, ich finde, es ist voll der Bringer.
Total. Du, ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist wahnsinnig auch im, ich nenne es jetzt mal Mainstream angekommen, beziehungsweise in den Leuten, die vielleicht eher pragmatisch oder auch so ein bisschen kopfgesteuert sind, das pflanzt sich da immer mehr ein. Ich hatte vor kurzem eine Podcast-Folge in diesem Podcast mit Johannes Strate von Revolverheld, der eben auch erzählte, so, das sind so alles so Themen. Die Band hat zum Beispiel auch relativ früh begonnen, einfach zu merken, es geht jetzt hier alles ganz schnell, es geht sehr schnell los. Mhm. Und wenn wir in irgendeiner Weise physisch, psychisch und insgesamt ganzheitlich gesund bleiben wollen, auch als sowohl eben kreativ als auch im Business und im Miteinander, da müssen wir was tun und müssen uns damit beschäftigen. Und Mental Health in der Musikbranche, wie gesagt, ist sehr, sehr viel Awareness dafür gerade. Ja. Aber damals gab es das halt nicht. Deswegen bist du eigentlich früh gestartet. Du sprachst vorhin mal so von diesem Druck. Geht's in meinem Umfeld? Ist da alles cool? Läuft das alles? Ich meine, du bist damals gestartet, auch in so eine Phase, wo du natürlich eine von diesen deutschsprachigen KünstlerInnen war es, vor allen Dingen auch KünstlerInnen, wenn man jetzt die Bands wie Juli, Wir sind Helden, Silbermond sieht, wo es natürlich auch total durch die Decke ging.
Und ja, das war alles zeitgleich, eben mit Revolverheld ja auch. Ich kann mich noch so gut erinnern, da haben wir gemeinsam einige Festivals gespielt. Wir vor ihnen in Deutschland irgendwo, da waren sie noch so die Oberrocker, da sind sie noch so viel herumgesprungen. Wahnsinn, ja.
Genau. Ja, wir haben sich auch viel Gedanken darüber gemacht, wie es außen aussieht. Das hat Johannes auch gesagt. Und dann kommen eben diese Phasen, wo man schaut, wie sieht es eigentlich innen aus? Und was denken die anderen? Klar, ich glaube, das kann man, wie würdest du sagen, jetzt aus heutiger Sicht auch. Wir sprechen natürlich auch gleich über das MTV Unplugged und die Art und Weise, wie ihr es umgesetzt habt. Hast du das Gefühl, dass es dir wichtiger geworden ist? Wie sieht so die Substanz musikalisch, künstlerisch aus? Und gar nicht mehr so sehr von außen, wie wirkt das vielleicht auf, wie kann ich es jedem recht machen?
Ja, aber das ist allgemein, also es ist so ein großes Ganzes. Also auch das, was wir vorher gesprochen haben, dieses Mental Health, ich glaube, das kommt auch dadurch, dass man ja gerade in den letzten Jahren viel angreifbarer geworden ist durch diese ganzen Social-Media-Kanäle. Das gab es früher nicht. Ich weiß ja noch, wie ich begonnen habe, ich war eine der ersten in Österreich, die eine eigene Homepage hatten. Also da gab es ja Instagram noch nicht, also TikTok noch weit entfernt. Und somit war man auch nicht so angreifbar. Da gab es gerade mal MySpace. Und heute merke ich ja, man ist ständig in Kontakt mit den Fans über diese ganzen Plattformen, was super ist. Ich habe aber auch lernen müssen, damit umzugehen, dass man das nicht zu nah ranlässt, weil das trifft einem natürlich. Da können 100 positive Bewertungen sein und einer schreibt irgendwas Negatives und genau an dem hält man sich fest. Und früher habe ich schon auch darüber nachgedacht, naja, wie sehen wir auf der Bühne aus, wie wirken wir, wie sehe ich aus, und ich habe auch immer so gerne so ungeschminkt, schwierig mit Foto, und ich merke jetzt einfach, umso, auch da wieder, umso feiner ich mit mir selber bin, umso cooler ist es. Weil wenn jetzt, ich habe letztens gelesen irgendwo, ich weiß nicht, Instagram oder TikTok wahrscheinlich eher, weil das ist, da wird man ja so rausgespült an irgendwelche fremden Menschen, die vielleicht gar keine Christina Stürmer-Fans sind. Und da sind die Kommentare echt oft sehr gemein. Und einer hat geschrieben, boah, die sieht aus wie eine alte Oma. Boah, ist die alt geworden und so. Und so, ja, okay, ich weiß eh, meine Haut ist nicht toll und ich wünsche das auch niemandem. Ich hatte seit Kind so eine Hautkrankheit und das kam so 2011, ist das schlimmer geworden im Gesicht und so. Und das hat mich eine Zeit lang echt psychisch auch so fertig gemacht. Und ich hatte auch Angst, echt vor der Öffentlichkeit, jetzt bevor es wieder losging mit diesem ganzen MTV Unplugged, so scheiße, jetzt gehe ich da wieder raus nach 5 Jahren und das wird kommen. Da werden Menschen sein, die sagen, hey, das sieht scheiße aus und ich kann es ja nicht ändern. Also ich mache und tue ja eh. Und da habe ich jetzt schon, also das ist etwas, ist auch da, umso mehr ich mit mir selber im Reinen bin, denke ich mir so, okay, das macht mich aber nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen, wenn man eine Schönheit ist oder wenn man super schöne reine Haut hat. Das kann charakterlich, das hat damit nichts zu tun einfach.
Total. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man das mal so anschaut, die Leute gerade, die einem natürlich auf Social Media folgen, TikTok bin ich nicht so drin, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch der Reiz ist, eine Künstlerin wie dich dann zu begleiten, vielleicht eben auch wieder zu entdecken, so nach dem Motto, ach krass, war jetzt so ein paar Jahre, habe ich das gar nicht so verfolgt und ich war so am Anfang dabei und jetzt bin ich wieder dabei, und diese Entwicklung, also sprich Community aufbauen, die Leute mitnehmen in das eigene Leben, das ist, glaube ich, manchmal schwer zu verstehen, dass wenn du quasi irgendwo denkst, ich gehe jetzt raus, ich mache ein Live, ich mache ein Reel, ich mache eine Story, muss ich jetzt erst in die Maske, so in meine eigene kleine Maske, und bin ich aber auf der anderen Seite, verstecke ich eigentlich aber auch die Dinge, die ich als Künstlerin sagen möchte, dahinter. Ja. Und insofern wird es ja für die Leute auch weniger direkt. Ist das etwas, wo du tatsächlich auch mal gesagt hast, weiß ich nicht, dann ziehe ich mich da ein bisschen zurück? Oder war das für dich immer, bist du jemand, der sagt, nee, das muss ich machen, das ist auch Teil meines Jobs? Oder bist du auch da, fühlst du dich da auch mittlerweile freier?
Du meinst jetzt mit dem ganzen Social-Media-Kram?
Genau, einfach mal zu sagen, da bin ich halt mal raus. Also es tut mir gerade nicht gut. Klar gehört das dazu, aber bin ich erst seit gestern dabei und ich mache mich davon nicht abhängig.
Ja, also ich hatte das ja eigentlich mit diesem ganzen, also ich habe immer wieder so Phasen, aber ich mache das gar nicht so jetzt auf, okay, ich bin jetzt da mal weg, sondern ich habe dann halt einfach, manchmal denke ich mir, okay, ich habe jetzt aber auch gerade echt nichts zu sagen. Wir sind, okay, wir schreiben vielleicht jetzt gerade Songs im Tonstudio, aber auch jetzt darüber schon zu reden, dann glauben die Leute manchmal ja, okay, in 2 Monaten ist das Album fertig. Dabei ist gerade mal so das Songwriting losgegangen und ich mache mir da ja auch meistens keinen Stress. Also das dauert ja dann auch ein Jahr oder länger. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann ist irgendwie so, dann poste ich halt auch nichts. Deshalb war es jetzt eben so spannend zu dem MTV Unplugged, weil ich das alles wieder ankurbeln musste. Das lag mehr oder weniger ja brach. Mhm. Also durch Corona und so weiter, dann bin ich ja ein zweites Mal schwanger geworden mit der Lotta. Und da dachte ich immer so, ja, aber was das, ich glaube, ich habe so 3-mal im Jahr was gepostet, so ungefähr.
Echt? Sag mal, und die Fans, was machen die Fans dann? Sind
ach,
die nicht
ja,
so?
Nee, die haben dann irgendwie, dann kamen ab und zu dann so Nachrichten, so ja, hoffentlich kommt mal wieder was Neues. Viele haben, glaube ich, gedacht, so okay, ich habe mich jetzt zur Ruhe gesetzt, 2 Kinder. aber dann, ich hatte ja immer schon im Hinterkopf, dass ich zum 20-Jährigen eben irgendwas machen möchte. Und ich habe es dieses Mal echt so angegangen, dass man ja, man braucht sozusagen ja promotechnisch Radio-Promo, man braucht Presse-Promo, TV-Promo. Und da habe ich mir so meine Leute geholt, weil ich bin jetzt meine eigene Plattenfirma.
Ja.
Yeah. Und genau.
Ich lebe Records, ne?
Genau.
Richtig, ne?
Ja, das war eben alles 2019. Also Plattenfirma, neues Management, Corona, dann 2020.
Krass, ich wollte es gerade sagen. Und dann kamen so 3 komische Jahre.
Ja.
Wahnsinn. Was ein Timing.
Ja, aber insofern für mich dann gar nicht so doof, weil ich Zeit hatte, das alles aufzubauen sozusagen.
Ja.
Selber
ja.
Die Plattenfirma zu sein, eigenes Label und dann eben irgendwie so das große Ding für das 20-Jährige im Hinterkopf. Neues Management muss man sich auch mal kennenlernen und so. Und dann eben dieses Social Media. Und ich habe das dieses Mal einfach so gesehen wie eben auch Radiopromo oder eben Pressepromo. Einfach, ich brauche da auch eine Agentur, die mir auch überhaupt mal zeigt, was gerade so Stand der Dinge ist. Weil ich war ja auch, was das anbelangt, eingeschlafen. Ich dachte so, muss man eigentlich TikTok? Bin ich da nicht eigentlich schon zu alt für TikTok? Und dann habe ich mal so einen Workshop gemacht. Also einfach echt so 2 Stunden oder waren es sogar 3. Einfach nur Workshop. Und das hat mir irgendwie, weiß ich nicht die Augen geöffnet, aber ich dachte immer so, hey, das ist ja eigentlich genial. Du kommst direkt zu deinen Leuten. Und für Radio, Promo und so weiter. Also es ist einfach, ich muss nirgends hinreisen. Ich kann das alles irgendwie selber produzieren zu Hause und kann die Leute so unterhalten, ihnen Einblick geben in mein Leben, wenn wir auf Tour sind, zu Hause. Wir können, also wir haben halt, ich habe für mich so das Ding gefunden, was für mich einfach cool ist. Und das sind zum Beispiel auf TikTok Akustikvideos. Hey, Olli sitzt mit der Gitarre zu Hause bei uns im Studio und ich singe dazu. Und die Leute feiern das voll ab. Das ist für mich das Leichteste. Also was heißt das Leichteste? Das macht uns Spaß. Das kann man jederzeit machen. Und gerade mit dem MTV Unplugged natürlich, wo wir die alten Hits ja ausgekramt haben. Das ist ganz toll, die sozusagen wieder zum Leben zu erwachen und neue Gewänder stecken und dann eben akustisch dann auch noch entweder mit Klavier und Stimme oder Gitarre und Stimme. Und also das ist so das Ding, wo ich gemerkt habe, okay, so funktioniert's, so kann ich mir auch TikTok vorstellen. Und das war jetzt zu Beginn natürlich ein bisschen schwierig, einfach da wieder reinzukommen. Aber dadurch, dass ich so eine Agentur engagiert habe, die ich ja auch so wie Radiopromo bezahle, habe ich mir ja selbst so einen, nicht schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht gemacht habe, aber so, okay, ey, jetzt zahle ich dafür, jetzt wäre ich ja auch dumm, wenn ich das jetzt dann nicht mache, weil, also, ne?
Spricht natürlich auch sehr für deine Fans, deine Follower, dass sie natürlich auch genau das von dir mögen.
Mhm.
Weil ich glaube, in der heutigen Zeit hast du sonst häufig das Problem, dass es ist, ja, natürlich finde ich Christinas Musik toll. Ich bin auch schon von Anfang an dabei oder ich bin seit da dabei oder vielleicht haben dich einige auch erst so richtig jüngere bei Sing meinen Song dann entdeckt und so.
Mhm.
Weißt du, so diese Geschichte. Und dann aber sagen, ja, aber ich finde es vor allen Dingen total cool, was die so nebenbei macht. Wie ist es mit Familie und dies und natürlich mit Olli zusammen und ihr so als das, ne, das Musiker Paar, was so durchs Leben geht und durchs Business geht und so weiter, zu merken, dass die Leute total abfahren auf Musik. Also das, was wirklich auch die Basis dessen ist, finde ich ein sehr schönes Bild. Ja, da hadern ja die einen oder anderen dann schon mal mit, weil sie sagen, ich würde eigentlich ganz gerne Musik machen, aber ich muss hier die ganze Zeit nur zeigen, in was für Restaurants, in was für Urlauben und in was für, was ich für Sneakers anhabe. So. Also eine schöne Situation.
Also ich weiß natürlich nicht, ob die Leute draußen vielleicht auch gerne sehen wollen würden, was ich jeden Tag esse oder so. Aber
da würden sie dich dann schon darauf hinweisen, sagen, du, Christina, ist ja schön mit der Musik, aber was machst du
eigentlich sonst?
Nee, ich glaube, das ist schon ein gutes Zeichen.
Naja, und ich merke es jetzt auch eben durch die ganze Arbeit und auch jetzt auf Tour, wir haben so ein tolles Publikum, die sind so musikaffin, die gehen jetzt vielleicht nicht, also die springen nicht die ganze Zeit bei den Konzerten, aber ich merke, die sind so dabei und hören so aufmerksam zu und feiern das so ab und nicht, das ist natürlich, also gerade, also für einen Musiker ist das natürlich Gold wert, wenn man Fans hat, die eben eher die Musik hören wollen, wie, genau, welche Schuhe ich heute anhabe oder wo ich mir das T-Shirt gekauft habe. Da bin ich sehr dankbar, weil, also andererseits, ich bin jetzt auch kein so ein Mode-Trendsetter. Also vielleicht fragen Sie mich deshalb auch nicht.
Ja, für einige bestimmt. Nein, aber ich habe das auch den Eindruck gehabt, ich habe gestern noch eines der Videos gesehen, Scherbenmeer war das, glaube ich, aus dem MTV Unplugged. Ja. Und wie das so, wie dein Publikum halt im Refrain dann so einstimmt. Und ich meine, in Zeiten, wo wir natürlich irgendwo, wo alles schnell gehen muss, wo irgendwie der Song 2:10 ist, damit die Hook schon irgendwie nach einer Minute mindestens dreimal gekommen, so habe ich das Gefühl, so das war, hatte so was ganz Seliges. Sowas in der Sache, Aufmerksamkeit ist mal voll da, was ja im besten Fall auch Konzerte sind. Ich muss sagen, ich habe ja selber, muss mich immer wieder daran erinnern, wenn ich anfange zu zappen und merke auch, wenn ich auf ein Konzert gehe, ey, ich habe auch Konzerte gehabt, habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, das war super bis jetzt. Also ja, oder ich habe auf mein Smartphone geguckt. Also, ne, peinlich, ich sag's jetzt einfach mal. Ich, alter Sack, so, ne? Also, was sollen die jungen Leute erst sagen? Nee, aber sich da immer wieder dran zu erinnern, fühlt sich total gut an. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dieses Zurück zum Wesentlichen war für euch auch so ein bisschen Teil des Konzepts, wenn man sagt, wenn wir ein MTV Unplugged machen, wie soll das aussehen? Wie soll sich das anhören? Wie soll das wirken? Erzähl mal, wie ihr da so, durch welche Phasen ihr da so gegangen seid.
Naja, zu Beginn haben wir sehr groß gedacht. Zu Beginn dachten wir echt so, ja, okay, wir brauchen irgend so ein Theater, wir brauchen eine Drehbühne, wir wollen das Ganze inszenieren. Das sollen verschiedene Räume sein auf der Bühne, so dass man von einem Raum in den anderen geht und sich die Bühne immer dreht. Weißt du, zum Beispiel jetzt so platt gedacht, als erstes ist das Fernsehstudio, wo damals die Castingshow Starmania lief und dann dreht sich die Bühne ein bisschen weiter und ich gehe durch eine Tür und dann ist das nächste Set aufgebaut. Und also das ist schön. Und ich dachte dann aber immer so, okay, warte mal, was war in den letzten Jahren oder was hat mir in den letzten Jahren aber gar nicht gefallen? Und ich bin jetzt zum Beispiel im Nachgang nicht so ein Fan von unserem letzten Album, von Überall zu Hause, weil ich es einfach, ich finde die Texte wahnsinnig toll, aber die kommen nicht rüber. Mich erwischt es emotional selber nicht. Das finde ich sehr schade.
Ihr habt es ja dann, glaube ich, nochmal, einige der Songs nochmal in so einer Akustik.
Und genau.
Da merkt man natürlich etwas mehr die pure Schönheit der Lieder.
Die Essenz,
ne?
Genau.
Genau.
Genau, das war eben auch zu Beginn von Corona. Genau, habe ich mit meiner eigenen Plattenfirma so mal probiert, wie ist es eigentlich, was muss ich eigentlich alles machen? Und da haben wir genau, ich glaube, 5 oder 6 Songs von dem Überall zu Hause Album so ganz klein, nur eben bei uns zu Hause im Studio aufgenommen. Und weil ich eben immer dachte, so die Songs sind so stark, aber sie kommen bei mir nicht an auf dem Album. Da haben wir uns irgendwie einfach verzettelt. Also kann ja mal passieren. Also da war auch damals die Phase so. Aber umso mehr dachte ich jetzt zu dem MTV Unplugged, es darf nicht zu aufgeblasen sein. Es darf nicht zu inszeniert sein. Es ist, wo machen wir denn eigentlich gerne Musik? Okay, das ist im Proberaum. Oder welche MTV Unplugged, finde ich, richtig cool. Das sind vor allem auch so die Alten, das ist Nirvana, da tut sich nichts auf der Bühne eigentlich. Da ist auch eigentlich, wenn man es runterbricht, jetzt nicht groß, da ist ja nichts. Das ist aufs Wesentliche runter reduziert. Absolut. Und ich dachte dann immer, wir haben so viele starke Songs, wir brauchen keine große Inszenierung. Und deshalb haben wir dann eben einen Proberaum auf die Bühne gebaut im Volkstheater in Wien, einfach weil ich das Theater einfach, das ist so ein bisschen abgerockt. Das ist jetzt nicht so das Schönste, großartig. Aber das, es ist einfach ein Charaktertheater, finde ich. Und da, also es war super einfach.
Ja. Konntest du da richtig dann auch loslassen? Also jetzt natürlich auch vor dem Hintergrund, natürlich. Künstlerin Christina Stürmer, Erwartungshaltung 20 Jahre, die eigene, die von außen. Mhm. Hast du ja schon erzählt, wie du damit umgehst generell, aber trotzdem, das bleibt ja so ein bisschen. Mhm. Und dann so auch so, ich habe vor ein paar Jahren, als Max Herre das gemacht hat, hat er gesagt, die haben, glaube ich, 3 oder 4 Shows gespielt, MTV Unplugged. Und erst bei der 4. konnte er richtig loslassen, weil er vorher sehr gedacht hat, wie du auch vorhin sagst, das ist alles cool, sind alle happy, ne? Konntest du loslassen? Hast du es richtig genießen können?
Also die Aufzeichnung, nein. Also wir haben 2 Abende aufgezeichnet, 2 Konzerte im Volkstheater in Wien. Ja. Der erste Abend oder erster Tag war schrecklich. Also finde ich auch schade jetzt im Nachhinein, weil ich war so angespannt, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, doch,
ich war
ich
so
das.
Angespannt und ich hatte so tolle Gäste und hatte eigentlich, war mit mir selber so beschäftigt, dass ich die nicht, also dass ich es nicht so genießen habe können. Ich glaube, weil einfach im Hinterkopf immer war, okay, das ist jetzt das erste Konzert nach 5 Jahren und dann gleich so ein fettes Ding, MTV Unplugged mit, also da waren ja wahnsinnig viele Menschen da irgendwie beteiligt. Da waren, die Tontechnik waren ja natürlich viel mehr wie bei einem normalen Konzert und da war dann eine komplette Filmproduktionsfirma und das kostet ja alles Unmengen, Unsummen und dann dachte ich immer so, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt krank werde? Oder wenn das eben, wenn irgendwas schief läuft, dann ist es, also boah, dann ist es alles im Eimer. Und also ich war am ersten Tag, mir war wirklich kotzübel und also das war nicht schön.
Ja.
Der zweite Abend war schöner.
Habt ihr davon
was
genommen oder ist das quasi dann?
Nee, tatsächlich, es sind jetzt, also tontechnisch sind 11 Songs vom ersten Abend und 11 Songs vom zweiten Abend. Das ist, hält sich echt so die Waage.
Okay.
Weil man gesanglich und spannenderweise auch im Bild nichts merkt. Also auch ich selber, und ich sehe mich ja doch des Öfteren dann, merke nicht, dass ich so angespannt, also dass ich so angespannt war und was in meinem Inneren eigentlich los war, hat die Außenwelt nicht gesehen. Es war auch der zweite Abend, den konnte ich mehr genießen, weil ich wusste, okay, safe, wir haben einen Abend, wenn jetzt alles schief läuft, wir können das Ding rausbringen, es ist eigentlich alles im Kasten. Aber spannenderweise waren dann eben viele Dinge, also ich fand dann so im Großen und Ganzen haben wir, finde ich, am ersten Abend besser gespielt. Wahrscheinlich auch wegen der Anspannung. Womöglich.
Ihr habt doch bestimmt gefeiert nach dem ersten Abend und am zweiten Abend.
Nicht. Nein, ich hatte ja voll Kopfschmerzen und so dann nach dem ersten Abend, weil eben so Anspannung und so. Oh
das glaube ich. Ja. Ist denn für dich eigentlich, was macht mehr Druck? Ist es dieses rein technische, ist das alles sauber gesungen, habe ich das gut gemacht, sieht das gut aus oder ist es auch vor allen Dingen, schaffe ich es energetisch, wirklich meine Message zu bringen, so wirklich das, was ich den Leuten sagen möchte, in Musik, zwischen den Zeilen, was ist dir wichtiger?
Auf alle Fälle das Energetische und das, also ja, die Energie. Also das Singen, ich weiß es nicht warum, klar sind falsche Töne manchmal dabei, aber das Singen, da bin ich irgendwie, da bin ich safe, da fühle ich mich wohl. Ich weiß, dass ich für mich gut singen kann. Und also das sind mir auch manchmal so kleine falsche Tönchen, das hat für mich keinen Wert. Weil das schönste und richtigste gesungene Lied ist trotzdem kacke, wenn du die Emotion nicht rüberbringst. Also das ist halt einfach so, finde ich. Deshalb finde ich auch bei, was ist das? Ich glaube, Adele ist es nicht eh, Die heißt die Hello. Mhm. Da macht sie einmal, da fährt sie so hoch mit der Stimme und es ist leicht schief, aber genau das ist das. Und dann kommt sie dann richtig raus am Ende und boah, das fährt so ein und das hat so, so viel Emotion. Und da ist dieser kleine mini-falsche Ton sowas von putz egal.
Ja, weil die ganze Performance einfach sowas von gemeint ist. Ne? Also es ist wirklich bewusst. Und ich glaube, ja klar, ich meine, in Zeiten, wo man natürlich theoretisch das auch alles irgendwie noch gerade
hinschieben kann.
Und wer weiß, was die KI dann demnächst noch macht. So. Also da müssen wir über solche Sachen. Ist es aber, glaube ich, umso wichtiger und wahrscheinlich auch so dieser Safe Space, den man da energetisch aufbauen kann, auch etwas, was einen ja auch durch so einen Abend mal bringt, wenn es mal irgendwo, wenn alles so ein bisschen wackelt, finde ich auch viel, 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 viel wichtiger. Ich meine, klar, du hast dir deine Gäste ausgesucht, warum du die Sportfreunde Stille eingeladen hast. Das sollte bekannt sein. Ihr seid ja quasi eine Symbiose, was das angeht.
Yes.
Ich glaube, auch für die Sporties war es ein Milestone, dass du diesen Song irgendwie damals gemacht hast. Und,
den hat dann spätestens ganz Österreich gekannt. Ja.
Absolut. Und letztlich wahrscheinlich auch etwas, womit man dich irgendwo im absolut positiven Sinn auch immer verbinden wird. Ist das für dich, machst du gerade, wenn du jetzt ein Label hast, wenn du sagst, du hast für dich jetzt auch Familie wichtig, wenn ich das richtig verstehe, so auch das ganze Zeitmanagement. Man kriegt es ja manchmal so ein bisschen mit, Johannes Oerding hat jetzt vorgestern gesagt, so übrigens, heute startet der Vorverkauf für in 2 Jahren für mein Stadionkonzert. So, wo ich dachte, alter Schwede. Ja. Ist das was, dass du auch nochmal im, wie heißt das Stadion in Wien?
Das Ernst-Happel-Stadion.
Das Ernst-Happel, natürlich, das Ernst-Happel-Stadion. Ist das für dich sowas, wo du denkst, ja klar, habe ich auch noch auf der Bucketlist?
Nee, spannenderweise gar nicht. Also ich finde das ernst.
Habe ich mir irgendwie gedacht.
Ja, nee, das ist... Hey, ich mag Musik machen und ich bin so fein, wenn ich habe nichts dagegen, wenn da, so wie im Gasometer jetzt in Wien bei der Tour waren 3.500 Leute da und die haben, wahrscheinlich hast du das Video gesehen, haben die Scherben mehr lautstark mitgesungen. Also die waren einfach so am Start.
Ich habe es aus dem Theater gesehen. Aus dem MTV am Platz.
Nee, also in Wien waren beim Konzert jetzt im Gasometer eben knackevoll ausverkauft 3.500 Leute. Das ist schon fett. Das ist richtig toll. Aber ob da jetzt 3.500 sind oder, also ich finde beim Ernst-Happel-Stadion, klar, wenn man Taylor Swift ist, dann die wird nicht im Gasometer spielen. Die geht ins Ernst-Happel-Stadion. Aber ich weiß nicht, ich finde das dann auch extrem schwierig, dass du die Leute energetisch eben erreichst.
Genau.
Ich war dort bei Harry Styles. Der hat das echt toll gemacht. Ich bin auch großer Harry Styles-Fan und meine 7-jährige Tochter, die Marina auch. Also mit der war ich dort. Das war großartig. Aber so wie wir vorher geredet haben, mir ist das Energetische ja total wichtig. Und ich finde so ein Konzert, auch wenn es für den Außenstehenden manchmal so wirkt, die gehen jetzt da 2 Stunden auf die Bühne und haben Spaß und es ist alles lustig. Ich finde das... Mir macht es Spaß, keine Frage, aber ich bin schon danach ausgelaugt, weil ich ja, egal ob ich zwischen den Songs spreche oder ob ich singe, ich bin ja die ganze Zeit am Start. Ich bin da sowas von on und versuche da Energie rüber zu werfen oder ich scanne ja immer die Leute so. Ich bin da so eine, ich gucke ja immer allen gerne in die Augen und schau da rein und denk mir so, okay, was macht der Song gerade mit demjenigen oder ist der gerade gelangweiligt und gelangweilt und wie kriege ich denn jetzt? Oder wieso guckt der da hinten eigentlich gerade in sein Handy?
Machst du wirklich? Ich finde das auch. Hat da gerade jemand gegähnt?
Ja, hat jemand gegähnt, aber danach war er wieder voll am Start. Dachte ich so, okay, es ist spät, ich kenne das vielleicht, hat er wenig geschlafen.
Ja, aber es ist doch irre, ne? Also ich meine, das stellt man sich gar nicht so vor, dass du das machst, aber interessant, dass du das auch tust.
Jetzt wissen es alle. Jetzt traut sich keiner mehr gähnen.
Also ich wollte gerade sagen, schön, ne? Ihr seid jederzeit unter Beobachtung.
Genau.
Also das heißt, diese höher, schneller, weiter, ich habe einen Businessplan bis 2028, dann läuft so und so, das ist eigentlich nicht deins. Ihr seid, denkt auch so ein bisschen von Jahr zu Jahr oder
habt ihr
so?
Ja, es ist total spannend, weil jetzt ist gerade so im Plan, okay, was wir nächstes Jahr so machen und das ist für mich noch so weit weg. Mhm. Da stelle ich mir auch gerade noch die Frage, okay, Jetzt ist 2024. Wir machen gerade MTV Unplugged Tour. Wenn wir nächstes Jahr im Sommer spielen, was spielen wir da eigentlich? Spielen wir noch MTV Unplugged? Weil das gerade, also mir macht's echt Spaß, weil ich es auch so, weil ich es so, so nahbar finde und weil die Versionen einfach genial sind. Die machen so Spaß und, oder spielen wir schon anders? Weil ein neues Album haben wir wahrscheinlich noch nicht am Start. Und dann denke ich mir so, was weiß ich, was 2026 ist? Also so, puh, keine Ahnung. Und für mich sind ja auch in meinem Leben diese Sachen, die so rausstechen, die sind ja nie jetzt über Jahre geplant gewesen. Sei es jetzt das, dieser Support, was wir bei Bon Jovi gespielt haben und wo dann nach einem Konzert John Bon Jovi meinte, dass meine Stimme sehr interessant ist und ob ich mit ihnen nicht auch ein Lied dann singen möchte. Und sie, what? Geil! Ich bin mit Bon Jovi aufgewachsen. Ich war, Keep the Faith war mein Album.
Großartig.
Und das hätte ich ja nicht planen können. Genauso wie MTV Unplugged eigentlich. Ich wusste, ich möchte irgendwas zum 20-Jährigen machen, was im besten Fall nicht einfach nur unter Anführungsstrichen ein Studioalbum ist, ein neues, sondern irgendein, keine Ahnung, die Songs mit einem Orchester oder mit so einer Big Band oder was auch immer. Und dann kam eigentlich über einen Freund die Idee mit dem MTV Unplugged. Und auch das war, also klar, haben wir da jetzt eine Vorbereitungszeit gebraucht, aber es war nie so eben so Milestones oder dass ich sage, okay, ich möchte unbedingt nochmal Ernst-Happel-Stadion spielen. Ich würde mir wünschen, dass es mir lange so Spaß macht wie jetzt, dass, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass der Olli wieder mitkommt. Also ja. das ist schon fein einfach, wenn der an meiner Seite ist. Aber ansonsten, ich bin nicht die, wo siehst du dich in 10 Jahren? Da habe ich immer Probleme mit dieser Frage. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hoffentlich noch am Leben und glücklich so.
Es kommen neue KünstlerInnen hoch und es ändert sich so wahnsinnig. Mhm. Und auch schnell gerade alles.
Ja.
Ich kann mir ja vorstellen, ich hatte manchmal so ein bisschen den Eindruck, gerade wenn man jetzt, ich spreche nochmal so diese Zeit, dieses erste super High auch in Deutschland nach dem großen Riesenerfolg in Österreich kam ja direkt Deutschland auch Doppelplatin und also zu einer absolute Wahnsinnszeit. Damals wurden noch CDs verkauft, also massenweise. Und
ja, und deutschsprachige Musik war so
Juli
riesig
gegen Silbermond. Ja. Und alle verkauften so viel. So.
Ja.
Und ich habe die Zeit damals, ich war dann auch mit den H-Blocks häufiger so unterwegs und das war natürlich dann schon so ein bisschen rockiger. So. Und ich hatte manchmal bei diesen Festivals auch so das Gefühl, dass alle zwar diesen schnellen Erfolg, der für alle so ein bisschen aus dem Nichts kam, wenn man ehrlich ist, schon genossen haben, aber auch so eine Phase war, wo jeder dann dachte, ja, beim nächsten Album werde ich ein bisschen cooler vom Sound her, ja, weil ich möchte mich ja absetzen, oder?
Ja, aber alle also, so, oder? Egal ob alle, Juli, Silbermond, Stürmer, Revolver, halt alle so.
Genau. Na. Alle hatten also wirklich das komplette Viva-Programm und eigentlich Mainstream hoch 100. Ja. So, aber nee, wartet's mal ab. Ich glaube, ganz normal, also du sagtest jetzt schon, hattest du auch. Hat sich das, ist, wird man da gelassen mit der Zeit? Wie ob die coolen Leute einen cool finden oder was ist überhaupt cool gefunden werden?
So. Ja, also ich weiß nicht, wie es den anderen da geht, aber früher war auch, haben wahrscheinlich auch die Medien gemacht, so ein, immer so dieser Konkurrenzkampf, so. Ja, eben, klar. So wie du meintest, Juli gegen Silbermond und, ach, das ist, und jetzt über die Jahre ist ja kompletter Schwachsinn, eigentlich. Also, früher war es irgendwie so, okay, ist das Silbermond wieder auf die Eins eingestiegen, okay, gut. Und jetzt denke ich mir, wie geil ist das? Also, wie geil ist das, wenn die, dass die gerade so fett sind und noch immer? Und dass sich die so lange halten. Es gibt so viele Bands oder Künstler, die so kommen und gehen oder also wie viele wir eben schon kommen und gehen gesehen haben und oder die sich dann aufgelöst haben, weil sie keinen Bock mehr hatten oder weil sie innerhalb der Band irgendwie Krach hatten. Und dann denke ich mir so, okay, cool, jetzt ist Juli, jetzt ist Eva bei Sing Mein Song, wie geil ist das? Jetzt ist Silbermond, geht sowieso durch die Decke. Revolverheld sind auch am Start, haben ihren Weg gefunden und. Und das ist schon cool, weil wir eben alle irgendwie gemeinsam begonnen haben und es ist jetzt nicht mehr dieser, also Konkurrenz ist, Also es ist nicht mehr, wer ist jetzt cool und wer ist nicht cool, weil Voll. Was ist schon cool und was nicht.
Eben. Und diese Form der Gelassenheit, die man da auch irgendwo bei KünstlerInnen und Künstlern so spürt. Ich finde, das ist so schön, so in Würde mit seinem Lebenswerk.
Genau.
Du weißt, was ich meine. Mit dem, was man so gemacht hat, in Würde so alt werden und immer mal wieder Sachen ausprobieren, wach bleiben, in den richtigen Phasen Kraft schöpfen aus Dingen, die einem gut tun, was man gelernt hat, so auf sich zu hören. Also finde ich, fasziniert mich sehr und ich wünsche dir wirklich vor allen Dingen heute ein richtig gutes, ja, kann man ja sagen, so der erste Tourblock heute Abend in Köln. Richtig schönes Abschlusskonzert, ein schönes Homecoming. Das heißt, du fällst ja dann auch nicht in so ein Tourloch. Du kommst nach Hause und ist direkt natürlich erstmal ein Trubel und die Kinder freuen sich natürlich auch.
Ich befürchte Schlimmes. Nein, also wir telefonieren täglich und es ist, eben war vor ein paar Tagen so, dass die Kleine gesagt hat, Mama, nur mehr diese drei. Und dann hat sie so ihre drei Finger gehoben und gesagt, nur mehr diese drei und dann bist du schon zu Hause. Dann werde ich dich so kuscheln. Und so. Und also Tourloch werde ich definitiv nicht fallen. Ich weiß jetzt schon, wenn ich nach Hause komme, die Reise natürlich von Köln nach Hause ist ein bisschen länger, das sitzt mal lange im Nightliner. Aber ich werde die ins Bett bringen, werde wahrscheinlich die Erste sein, die einschläft. Und dann geht da zu Hause wieder der Familienalltag auch los. Natürlich, ich bin ja auch immer sehr eben am Laptop zugange. Aber ich freue mich voll. Das ist ja das Schöne, dass man so beides hat, weißt du? Also wenn man unterwegs ist und ich kann es jetzt auch genießen, wenn ich mal alleine bin und ich mache und tue Das ist auch toll, ehrlich gesagt, wenn die Kids nicht mit sind, weil ich mich eben mehr konzentrieren kann auf mich. Und zu Hause ist wieder das andere Programm. Da merke ich aber dann auch wieder, was wirklich zählt. Und das ist eben... was der Menschen dann ausmacht am Ende.
Du, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Grüß mir Olli ganz lieb. Mit dem habe ich ja irgendwann auch schon mal geschrieben.
Und, danke,
ich verlinke natürlich auch die ganzen Termine, die es jetzt auch in diesem Jahr noch geben wird, über den Sommer, in den Herbst hinein. Ich hoffe, da kann mir die Tour vielleicht im Herbst auch nochmal irgendwo anschauen. Leider hat es jetzt alles nicht gepasst zeitlich. Aber ja, ich drücke die Daumen und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Für das tolle Gespräch und ich hoffe auf bald.
Danke. Ciao. Hoffe ich auch. Ciao.
Das war 3 Fragen von Elvis. Heute mit Christina Stürmer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, diese Gelassenheit, an die ich mich immer irgendwie erinnert habe bei Christina, die habe ich auch heute wieder wahrgenommen in jeder Zeile, in jedem Wort. Und schaut unbedingt vorbei auf der Tour. Ihr findet in den Shownotes Links zu den Dates, die es dieses Jahr noch gibt. Hört unbedingt rein in das MTV Unplugged. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast weiter zu empfehlen, euren Freunden davon zu erzählen. Vielleicht finden uns ja dann noch die oder der ein oder andere mehr, die es interessieren könnte. Ihr wisst schon. So oder so hören wir uns bald wieder, wenn es heißt 3 Fragen von Elvis. Herzlichen Dank.